Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur jahrzehnten Episode von Recent Scares. Ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute machen wir mal ein bisschen weniger Smalltalk oder Thementalk vorab und gehen gleich in die Heimkino-Veröffentlichung der letzten Woche, die ich mir so angeschaut habe. Das Thema James Cameron, True Lies, Aliens, was war der dritte Film? The Abyss, das heben wir fürs nächste Mal auf. Ich will die UHDs mal nochmal ein bisschen genauer checken und für mich auch verstehen, und um dann genau festzustellen, in welchen Tenor ich dann mit einhergehe, ob das wirklich nicht so gut aussieht, wie alle sagen, oder ob man da doch noch irgendwas machen kann oder was Positives dem abgewinnen kann. Da brauche ich aber noch ein paar Tage für Zeit, aber das wird dann auch relativ schnell nachgereicht, würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was es heute so im Angebot gibt. Ein paar spannende Sachen habe ich mir angesehen und habe da auch wieder ein paar Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen für euch. Den Anfang macht dabei ein sehr interessantes Projekt, von dem die meisten von euch sicherlich schon gehört haben in den letzten Monaten, und zwar der Film The Last Kumite. Das ist quasi ein Projekt von Fans für Fans, ein paar sympathische Leute, wie der unter anderem auch auf YouTube erfolgreiche Sean David Lowe und ein paar andere Leute haben vorgehabt, mal so ein bisschen das zu produzieren, was es seit Jahren nicht mehr gibt. Gute B-Movie, Kampfsportfilme, Sachen, die wir früher in der Videothek ausgeliehen haben und ja, die seit Jahren nicht mehr so richtig produziert werden. Und ja, das hat er tatsächlich auf die Beine gestellt, beziehungsweise er und seine Crew und seine Mitproduzenten der ganzen Sache. Habt ihr bestimmt, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal was von mitbekommen. Hat jetzt auch kriegt einen limitierten Kinostart. Also gab jetzt auch eine Kinovorstellung dort mit den Beteiligten dort. Und Capelight Pictures hat den Film in mehreren Editionen jetzt rausgebracht, beziehungsweise bringt es in 2 Wochen raus. Ich habe das vorab schon erwerben können, aber dazu gleich mehr. Vielleicht ganz kurz die Geschichte von The Last Kumite. Nachdem Karate-Champion Mike Rivers das letzte Turnier seiner Karriere gewonnen hat, bietet ihm der zwielichtige Geschäftsmann Ron Hall an, in Bulgarien in einem illegalen tödlichen Kumite gegen die besten Kampfsportler der Welt anzutreten. Michael lehnt das ab, aber bereut schnell die Entscheidung, als er erfährt, dass seine Tochter Bree entführt worden ist und er sie nur mit einer Teilnahme am Kumite retten kann. In Bulgarien angekommen, findet er heraus, dass er nicht der einzige Kämpfer ist, der durch die Entführung einer geliebten Person zur Teilnahme gezwungen worden ist. Um den ungeschlagenen Kumite-Champion Draco zu besiegen, trainiert Michael unerbittlich mit Master Lauren und Dracos ehemaliger Sensei Judy Jackson. Doch wird es genug sein, um das Kumite zu gewinnen und Bree zu befreien? Ja. Wie gesagt, ich hatte es gesagt, ne, der sympathische Sean David Lowe, der rührt ja seit Monaten überall in vielen Formaten, von Kino Plus bis zu seinem eigenen YouTube-Kanal, die Werbetrommeln hier für diese Herzensangelegenheit The Last Kumite. Und das ist ein Film, der eben die nostalgischen Gefühle von uns alten Videotheken- und B-Action-Filmfans treffen soll. Ein Film, wie er eben mit wenigen Ausnahmen, ich denke da zum Beispiel an die Undisputed-Reihe mit Scott Adkins, ja, ein Film, wie er mit wenigen Ausnahmen schon seit gefühlt Jahrzehnten nicht mehr so wirklich produziert und gedreht wird, muss man sich natürlich zunächst die Frage stellen, war die Sehnsucht danach wirklich so groß oder wird das Ganze eher so ein bisschen verklärt, und kann The Last Kumite eben diesen angeblichen Durst nach klassischen und simplen Martial Arts Kloppereien wirklich gerecht werden? Ich hatte da tatsächlich ein bisschen so meine Zweifel, aber nach Sichtung des Films kann ich die wirklich größtenteils entkräftigen. Der Film hat tatsächlich das Herz am rechten Fleck und liefert uns eine ja moderne Version von Bloodsport und Kickboxer, aber gedreht mit klassischen Mitteln, also keine Double, echte Kämpfer, ein schöner Synthi-Score mit ordentlich Härte der Film, altgewordene Videostars und alle gängigen Stereotypen, die wir vermutlich ewig vermisst haben. Dabei funktioniert jetzt nicht alles gleichermaßen. Also gerade der Beginn und viele Szenen im großen Anwesen des Antagonisten wirken doch ein bisschen billiger, als ich das erwartet habe. Und schnell wird auch klar, dass Bulgarien atmosphärisch eben nicht Hongkong ist, wie eben damals im Bloodsport. Aber das ist natürlich auch alles eine Frage des Budgets, das hier natürlich nicht vorhanden war, wie vor 30 bis 35 Jahren bei solchen Filmen. Aber ein wenig geht das Kumite-Flair durch den Osteuropa-Look der Kulissen doch schon verloren. Außerdem hat mir die Tonabmischung nicht so ganz gefallen. In meinen Ohren war die tatsächlich sogar relativ schlecht. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich glaube, es ist nicht die Produktion der UHD gewesen, die ich gesehen habe, sondern wirklich irgendwie bei der Aufnahme des der Tonspuren halt vor Ort beim Dreh gewesen oder was danach synchronisiert wurde, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall darf man mit Originalität bei einem Film wie The Last Kumite, zumindest in erzählerischer Art, natürlich nicht rechnen und das war auch nicht gewollt. Aber jetzt genug gemeckert, denn The Last Kumite macht eben auch genauso viel richtig. Und so wirkt der Film aus inszenatorischer Sicht filmischer, als ich das erwartet habe, was vermutlich auch am erfahrenen Kameramann Ross W. Clarkson liegen mag, dessen Talent ja auch für einige der besten Scott Adkins Filme, wie eben angesprochene Undisputed 2 und 3 und Ninja 1 und 2 verantwortlich ist und der hier dann mal als Regisseur agierte und besonders in den wirklich echt starken Kampfszenen kommt das gut zur Geltung. Die Kämpfe wurden von Mike Möller oder beziehungsweise dessen Team choreografiert und die bieten ordentlich Abwechslung, sind gut gemacht und auch durch die facettenreichen, abwechslungsreichen Kämpfer macht das Spaß und es gibt wirklich auch viel Blut und viel Härte. Da gibt es eine Szene mit einem Auge drin, da musste ich sagen, okay, fand ich ziemlich gut. Also hat mich auch überrascht. Also da kann man nicht meckern, auch die dynamische Kameraführung hat mir gut gefallen, also die Kämpfe haben wirklich auch Impact und wirken dynamisch, kraftvoll, das ist echt gut. Dann kommen auch noch echte Bloodsport-Gefühle auf durch die tolle Musik von Komponist Paul Herzog, der damals eben auch den Score gemacht hat für Bloodsport und für Kickboxer und ja, der hier viele Stücke in The Last Kumite gebracht hat, die eben frappierend an den ja, oder an die großen Jean-Claude Van Damme-Klassiker erinnern und das ist ausdrücklich als Kompliment zu verstehen und dass dann sogar der Sänger Stan Bush seine Stimme für den Film zur Verfügung gestellt hat, das war dann wirklich die Spitze des Eisbergs, da kann ich nur sagen, großartig. Was dem Film manchmal abhanden kommt, ist so das Tempo im Mittelakt. Hier hätte man durchaus etwas kürzen können. Hier gibt es zwar viele der beliebten Trainingsmontagen, diese hätte man aber auch zu einer etwas längeren zusammenstraffen können. Und dann sind da natürlich noch die mal länger, mal kürzeren Auftritte altbekannter Stars, eben aus der glorreichen Videothekenzeit. Kämpfen dürfen diese eher weniger, also bitte da keine falschen Erwartungen haben, aber ein wenig dürfen sie eben ihre Fäuste und Füße schwingen. Ich fand, am engagiertesten wirkte da vor allem Billy Blanks auf mich, der hatte, glaube ich, richtig Bock und der wirkt auch super sympathisch dann im Film. Und auch Kurt McKinney hat mich überrascht, jetzt vielleicht körperlich nicht der fitteste im Cast, aber so seine Leidenschaft für das Projekt, die habe ich wirklich in jeder Sekunde gespürt. Und ja, Mathis Landwehr als Held und Matthias Hüß als Schurke, die passen auch für mich, auch wenn jetzt so vielleicht das letzte große Charisma so ein bisschen gefehlt hat. Schön übrigens auch, dass das Kumite im Hamburger Mojo Club gedreht wurde, also wer öfter da schon mal auf Konzerten war, der wird das Setting auf jeden Fall schnell wiedererkennen. Nun ja, also The Last Kumite ist ein Projekt mit viel Leidenschaft von Fans, für Fans und das funktioniert für mich zumindest überraschend gut. Damit hätte ich so nicht gerechnet in der Form. Klar, es gibt, wie gesagt, ein paar misslungene Szenen. Das Ostblock-Feeling drückt etwas die Stimmung so außerhalb der Kampfszenen im Ring und auch die Laufzeit ist etwas zu sehr gestreckt, aber dafür gibt es tolle Kämpfe, tolle Musik, sympathische Legenden und ganz viel Herz eben für das Genre. Das ist jetzt nicht auf dem Niveau von den letzten modernen B-Movie-Kloppern, wie eben zum Beispiel Undisputed 2 und 3, aber gerade im Vergleich mit vielen Sachen, die Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre auf Video rausgehauen wurden, kann The Last Comedy doch erstaunlich gut mithalten. Und ja, bevor noch hier irgendwelche Fragen kommen, also ich war nicht auf der Vorpremiere im Kino. Ich habe, wie gesagt, die Heimkino-Veröffentlichung frühzeitig auf der Filmbörse kaufen können. Und ich bin auch weder verwandt noch befreundet mit den Machern des Films. Also es ist wirklich meine ehrliche Meinung, weil gerade bei solchen Projekten ist das vielleicht ein sachdienlicher Hinweis, weil manche Leute natürlich so aus, das ist halt so aus, wie sagt man, freundschaftlichen Beweggründen da natürlich auch gerne mal die Werbetrommel rühren, trommeln, wie auch immer, rühren. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Der Film erscheint auf jeden Fall bei Capra Pictures als Blu-ray sofort, als DVD, als UHD-Steelbook und als UHD-Mediabook. Ich habe mir Letzteres für euch angesehen. Das Mediabook ist hochwertig gestaltet, das sieht gut aus und ist auch gewohnt hochwertig in der Capelight-Machart eben. Das Booklet ist informativ und bietet ein paar Hintergründe und Interviews. Im Mediabook selbst findet ihr dann eben eine UHD, aber auch eine Blu-ray. Die UHD, die sorgt jetzt nicht für Euphorie, bietet aber schöne Farben, wirkt ansonsten so wie eine sehr gute Blu-ray, würde ich sagen. In manchen Szenen, die eben mit Dunkelheit arbeiten, säuft das Bild aber auch ein bisschen dezent ab. Da hätte man in der Post-Production halt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Budget reinlegen können, damit das ein bisschen besser aussieht. Wie gesagt, die Tonspuren, hatte ich schon erwähnt, die haben mir nicht so gefallen. Irgendwas muss da bei der Aufnahme nicht gepasst haben. Gerade die Dialoge wirken teilweise sehr unstimmig. Aber den meisten Leuten dürfte das aber auch nicht so besonders auffallen. So ehrlich muss man sein. Als Extras gibt es unterhaltsame Interviews mit vielen der Beteiligten. Ein 20-minütiges und sehr nettes Behind-the-Scenes und Musikvideo. Also da hat man schon etwas zu tun, durchaus, mit den Discs. Ich hätte mir lediglich vielleicht noch einen Audiokommentar gewünscht, irgendwie von Sean Davis oder so, dass man da noch ein bisschen so auf die einzelnen Szenen eingehen kann. Das Mediabook kostet aktuell 30 Euro. Ich würde sagen, zur Unterstützung dieses coolen Projekts und für Genre-Fans ohnehin ist es das auf jeden Fall wert. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen und die VÖ hier von Capelight Pictures bekommt eine 3,5 von 5. Ebenfalls lange erwartet war das Mediabook von Pleon Pictures zum Sylvester Stallone Film Die City Cobra bzw. Cobra aus dem Jahre 1986. Die Ein-Mann-Armee-Lieutenant Marion Cobretti lässt mit laserunterstützter Maschinenpistole und einem 45er Colt mit Perlmuttgriff Feuer und Schwefel auf jeden regnen, der das Gesetz übertritt und ihm in die Quere kommt. Die Spur führt Cobretti, genannt Cobra, nicht nur zu einem Mörder, sondern zu einer ganzen Gruppe an Psychopathen, die mit Gewalt eine neue Ordnung errichten wollen. Eine unbeteiligte Zeugin soll nun dran glauben. Gut nur, dass sie in Cobra ihren Schutzengel gefunden hat. Ja, Cobra, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stallone vor und nach Cobra irgendwie nie wieder so cool war, wie eben in diesem Action-Thriller von George P. Cosmatos, der, ja, aus meiner Sicht, wir haben den hier auch schon mal im Podcast sehr ausführlich besprochen, der sogar mit einigen Horrormomenten glänzen kann, mit ein paar Slasher-Elementen. Das ist natürlich komplett reaktionäres 80er-Jahre-Kino, aber trotzdem aus meiner Sicht unfassbar unterschätzt. Ursprünglich wollte ja Sylvester Stallone den Beverly Hills Cop spielen und das hat ja dann alles irgendwie nicht geklappt und Cobra ist eben quasi seine Variante des Stoffs. Ein bisschen düsterer oder ein ganzes Stück düsterer, ein ganzes Stück brutaler, machohafter, aber auch temporeicher. Aber dennoch kommt jetzt der Witz in einigen Momenten auch nicht zu kurz. Diejenigen, die den Film von euch kennen, kennen vielleicht zum Beispiel die Szene, in der Sly sich eine Pizza mit einer Schere schneidet. Das ist schon ziemlich witzig, wenn man so will. Also bei aller angebrachter Kritik an der politischen Agenda des Films übersieht man allzu häufig die visuellen Feinheiten des Films, den großartigen Soundtrack und wirklich viele magische Momente, die so nur die 80er Jahre auf die Leinwand bringen konnten und durften. Ist ein bisschen der Rocky IV des Actionfilms, würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall einer der coolsten Filme der 80er Jahre und alle Jahre auch wieder ein echtes Fest für mich als Stallone-Fanboy. Cobra ist für mich die Essenz des 80er Jahre Macho-Kinos und viel unterhaltsamer kann man 90 Minuten eigentlich kaum verbringen. Nun muss man bei der Veröffentlichungspolitik der City Cobra in Deutschland etwas genauer hinschauen. Der Release ist jetzt auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht so sensationell, wie man vielleicht vermuten könnte. Bereits vor vielen Jahren, also 2012, hat Warner Brothers den Film selbst in einer brauchbaren Blu-ray auf den Markt geworfen, die kurze Zeit da mal vergriffen war, aber auch später wieder erhältlich war. Also ich war gestern zum Beispiel im Saturn und da lag diese Keepcase-Variante von Warner Brothers immer noch 3-4 Mal rum. Also von daher, auf jeden Fall hat vor kurzem dann das Label Nameless Media den Film als Repack in diversen Mediabooks veröffentlicht. Repack heißt, für die, die es nicht wissen, dass es sich um exakt dieselben Discs handelt, die es schon mal gab, nur eben teurer im Mediabook verpackt. Diese waren dann auch im Pre-Order schnell vergriffen und wurden dann auch für noch höhere Preise wiederverkauft. Doch das hat sich dann dezent geändert, als eben Pleon Pictures angekündigt hat, den Film ebenfalls im Mediabook, aber zu einem humanen Preis neu aufzulegen. Und das sogar mit dem neuen Bild- und Tontransfer von Shout Factory aus den USA. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt alle, wie ist denn das Ergebnis geworden, lieber Chris? Was will ich euch sagen? Zunächst, das Mediabook selbst von Pleon Pictures kommt in der kleinen Mediabook-Größe daher. Das Cover zeigt das legendäre Original-Kinoplakat, veredelt mit Spotlack-Lackierung, allerdings ohne Filmtitel vorne auf dem Cover. Dieses befindet sich lediglich auf der Spine, also auf der Seite sozusagen. Im Mediabook befinden sich dann eine Blu-ray und eine DVD und natürlich ein Booklet. Dieses stammt von Stefan Jung und soll eine Art Liebesbrief an die City Cobra darstellen. Also die ersten zwei Seiten haben sich für mich tatsächlich ein bisschen gruselig gelesen. Hat mir überhaupt nicht gefallen vom Schreibstil her und von dem Inhalt her. Aber zum Glück wird der Text dann auf den verbleibenden Seiten deutlich, deutlich besser. Jetzt aber vielleicht zu dem Wichtigen, zu den Discs. Also auf der Blu-ray befindet sich das bis dato hier nicht erhältliche 2K-Master von Shout Factory. Und dieses sorgt jetzt noch immer nicht für ein brillantes HD-Gefühl, ist aber minimal und schon auch erkennbar besser als die alte Warner-Scheibe. Auch die Farben werden etwas besser dargestellt und geben den Film nun ein, ich will mal sagen, wärmeres Erscheinungsbild. Angeblich hat man auf Seiten von Pleon Pictures selbstständig für weitere Korrekturen gesorgt. Dazu kann ich aber jetzt nichts Näheres machen, sagen, was sie dort im Einzelnen noch bearbeitet haben. Bei den Tonspuren gibt es die deutsche und die englische als PCM 2.0 bzw. PCM 5.1. Deutsche Untertitel lassen sich optional aktivieren. Die deutsche Tonspur profitiert hier wieder vom besseren alten Originalmix, der ja beim letzten Mal nicht dabei war. Es gibt auch eine englische DTS HD 5.1 Spur, die in meinen Ohren wirklich deutlich mehr Wumms hat als alle anderen Tonoptionen. Würde jetzt die Version bevorzugen, aber der Film hat natürlich auch eine ziemlich markante und coole deutsche Synchro. Da ist die Entscheidung vielleicht nicht ganz so einfach. Deutlich interessanter wird es dann bei den Extras. Es gibt ja zur City Cobra eine verschollene Unrated-Version. Da will ich euch jetzt keine Hoffnung machen, die ist jetzt auch hier nicht drauf. Dafür gibt es aber Deleted Scenes aus der Extended TV-Fassung, die es so noch nicht auf Disc gab. Zwar liegen diese Szenen nur in schlechter Qualität vor, sind aber trotzdem relativ spannend. Leider haben es nicht alle Szenen davon auf die Disc geschafft, sondern nur knapp 11 Minuten und diese sind dann auch noch unchronologisch sortiert, aber ist trotzdem cool, das mal zu sehen. Es wäre jetzt irgendwie lobenswert gewesen, wenn man eine weitere Schnittfassung vielleicht mit auf die Disc gepackt hätte, die eben die erweiterten Szenen in die Kinofassung integriert, aber gut, wer weiß. In Extras findet sich dann noch ein Audiokommentar mit dem Regisseur, mit George P. Cosmatos. Es gibt 5 erstaunlich lange Interviews mit einigen Beteiligten, wie Filmantagonist Brian Thompson zum Beispiel. Die waren auch auf der vorherigen Disc nicht drauf. Und es gibt eine Art Promo-Making-of von damals, das sicherlich, um den Film zu bewerben, in Kinos oder im Fernsehen damals gezeigt wurde. Also ich finde, bei diesem Paket gibt es in der Summe eigentlich recht wenig zu meckern. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich ein Upgrade lohnt für Leute, die bereits im Besitz der 2012er Warner-Scheibe sind. Aber alle, die den Film noch nicht haben, können und sollten hier auf jeden Fall zuschlagen. Ist auch noch nicht ausverkauft, gibt es immer noch Film bekommt von mir 4 Sterne, die VÖ von Play on Pictures 3,5 von 5 Sternen. Wicked Vision hat eine, ja, ziemlich unbekannte Spät-80er-Jahre-Perle im Mediabook aufgelegt. Rolling Vengeance heißt der Film, beziehungsweise Monster Truck. Worum geht's? Als eine Bande von betrunkenen Schlägern ungeschoren davonkommt, nachdem sie die Familie eines jungen Truckers sinnlos getötet hat, nimmt der Trucker Joey Russo die Sache selbst in die Hand und baut den ultimativen Monster Truck, um sich zu rächen. Er spuckt Flammen und ist mit einem riesigen Bohrer bewaffnet. Joey ist nicht zu stoppen, wenn er den Anführer der Redneck-Sippe Tiny Doyle und seine mörderischen Sprösslinge verfolgt. Er spürt eine nach dem anderen auf, macht Autos platt, zerstört Gebäude und vernichtet alles und jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Ja, der Film war dann doch etwas unspektakulärer als erwartet und als es sich vielleicht anhört. Es rollt schon ein gewaltiger und durchaus imposanter Monster Truck eben in Rolling Vengeance durch die Lande, um eben seinen Rachefeldzug dort zu nehmen an einem Familienclan, der die Leben der Familie, unsere Hauptfigur, auf dem Gewissen hat. Das ist gerade zu Beginn alles recht langweilig inszeniert und erzählt und dabei bedient sich der Film auch sämtlicher Tropes des Rache- und Selbstjustizfilms. Es fühlt sich quasi wie Death Wish auf dem Lande an, so ein bisschen. Die Figuren inklusive ihrer Schauspieler bleiben auch etwas blass. Aber irgendwann geht dann die Action los und das ist dann auch schon recht cool anzusehen, muss ich sagen. Das ist auch einfach mal was anderes gewesen. Hat sich quasi auch ein bisschen wie Joyride angefühlt, nur dass der Antagonist hier sozusagen mit so einem Truck dort durch die Gegend fährt. Das ist jetzt sicherlich nicht die Speerspitze des sogenannten Canucksploitation-Films, also des kanadischen Exploitation-Films, macht aber doch ordentlich Spaß, wenn man die Erwartungen und die Ansprüche etwas senkt. Wicked Vision hat den kanadischen Film in 3 unterschiedlich nummerierten, limitierten und gestalteten Mediabook-Varianten auf den Markt gebracht. Die Mediabooks sind sehr hochwertig produziert und liefern schon allein von den Covern her schon schön was fürs Auge. Ist schön scharf gedruckt, sieht toll aus in der Hand. Mein Tipp, also ich habe mich für Cover-Variante A entschieden und habe es nicht bereut. Im Mediabook befinden sich eine Blu-ray und wie meistens gewohnt eine DVD. Die Bildqualität der Blu-ray ist recht ordentlich, würde ich sagen, auch gemessen am Ursprung und am Hintergrund, Jahrgang und an der Art des Films. Auch der Ton passt soweit. Die deutsche Synchronfassung hat mir recht gut gefallen. Es gibt auch ein paar, also was heißt ein paar, es gibt Extras. Es gibt ein paar alte Promo-Trailer, aber es gibt auch einen Audiokommentar von 2 Filmhistorikern auf Englisch, aber auch einen eigens produzierten deutschen Audiokommentar mit Dr. Kai Naumann, den kennt ihr ja vielleicht schon, und mit Laurent Omansieg von Wicked Vision. Und gerade bei der Zweitsichtung des Films ist der deutsche Audiokommentar durchaus eine schöne Ergänzung. Außerdem gibt es noch ein Interview mit dem Darsteller Lawrence Dane auf der Disc. Es läuft so knapp 10 Minuten und es gibt natürlich auch noch ein umfangreiches 24-seitiges Booklet. Dieses ist geschrieben von Christoph N. Kellerbach und in seinen Texten beschäftigt er sich ja mit den Hintergründen zum kanadischen Exploitation-Film, mit der Faszination Monster Truck, mit dem Background des Drehbuchautoren Michael Montgomery und eben auch mit der Entstehungsgeschichte des Films. Sehr gelungen, sehr lesenswert und auch schön gestaltetes Booklet. Das Mediabook kostet zwischen 30 und 35 Euro und ist am einfachsten direkt über den Wicked Vision Shop bestellbar. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VÖ 3,5 von 5. Weiter geht es mit Night of the Hunted. Der lief ja im letzten Jahr bereits auf dem Fantasy Filmfest und vor ein paar Wochen hat Capelight Pictures den Thriller für das Heimkino veröffentlicht. Im Film geht es um Alice, der gemeinsam mit ihrem Arbeitskollegen John mitten in der Nacht auf dem Highway das Benzin ausgeht. Eine einsame Tankstelle verheißt da Rettung, doch im verlassenen Minimarkt der Tankstation gerät Alice plötzlich ins Fadenkreuz eines Scharfschützen. Mit einer Schussverletzung am Arm gelingt es ihr, in Deckung zu gehen. Während sich Alice in einem blutigen und nervenzerreißenden Überlebenskampf befindet, versucht sie herauszufinden, wer es auf sie abgesehen hat und vor allem, warum. Night of the Hunted bietet auf dem Papier eigentlich eine interessante Ausgangslage mit einer, ja, in einem Setting quasi eingesperrten Person und einem Sniper, der sie eben von außerhalb jagt. Und da kommen zum Beispiel Erinnerungen hoch an andere Filme wie Kitamuras Downrage. Und ja, für ein solches letztlich Kammerspiel gibt es eben aber auch viele Hürden und Fallen, die einen solchen Film auch schnell mal versauen können. Und der Regisseur Frank Calhoun, dessen Filme P2 und Maniac ich sehr zu schätzen weiß, der fällt leider über die meisten, beziehungsweise tritt eben in jene Fallen und fällt über die meisten Hürden. Während der Anfang dabei noch sehr spannend und stimmig daherkommt, führen die ganzen Geschehnisse dann schnell in eine, ja, erzählerische Sackgasse, aus der sich der Film irgendwie nicht so recht befreien kann. Und das liegt jetzt nicht an der Hauptdarstellerin Camilla Rowe, die eine durchaus gute Performance abliefert, und auch die Produktion selbst ist durchaus hochwertig, also die Kameraarbeit ist gelungen, die Musik hat mir sogar richtig gut gefallen und auch atmosphärisch ist der Film für eine gewisse Zeit auf der Höhe. Sogar die wenigen expliziten Gewaltmomente können mit fiesen Verletzungen und Kopfschüssen überzeugen. Das große Aber kommt dann für mich mit der Darstellung des Killers und dessen Motivation. Denn der gute Frank Calhoun hat es sich in diesem Remake eines spanischen Films zur Aufgabe gemacht, ordentlich gegen die von ihm genannte liberale, woke Gesellschaft auszuteilen. Und so wirkt der Sniper hier ein wenig wie der Antagonist aus Catch the Killer, falls ihr den gesehen habt. Nur dass Calhoun eben von uns ernsthaft erwartet, dass wir ein wenig Mitleid und Verständnis für diesen rassistischen Make America Great Again Dude haben, der nebenbei gefühlt im Viertelstundentakt auch noch unschuldige Leute abknallt. Und Calhoun will hier dann weniger einen Horrorfilm servieren als eine Zustandsbeschreibung der amerikanischen Gesellschaft aus seiner Perspektive abzuliefern. Ja, und nach einigen durchaus cleveren Takes der Marke so, ja, egal wie viele Leute ich hier umlege, am Ende wird sich nichts ändern, driften die Dialoge dann irgendwann in endlose Schwurbeleien über Impfungen, manipulierte Medien, Schwangerschaftsabbrüche und so weiter ab. Calhoun will, dass wir beide Seiten hören und respektieren. Das ist ja schön, wenn Calhoun das für erstrebenswert hält. Einem Menschen mit klarem Verstand sollte jedoch schnell bewusst werden, dass diese Ansätze nur aus einem ziemlich schwachen Geist kommen können. Im Endeffekt trägt der Regisseur mit seinem Film eher noch zu Verschlimmerung der Lage bei, da die Rhetorik des Films eben schon nach "endlich versteht uns mal jemand" rufen schreit. Und naja, es ist nicht so, als hätte ich nicht Spaß gehabt, mich mit diesem Käse auseinanderzusetzen. Als ich jedoch dann in einem Interview erkennen konnte, dass Calhoun das alles wirklich so meint, war für mich der Spaß dann auch relativ schnell vorbei. Abgesehen davon dreht sich der Film auch nach einer halben Stunde im Kreis und haut uns noch ein paar völlig irre Twists ins Gesicht. Also ich glaube, ich werde zukünftig um Frank Calhoun oder um Frank Calhoun einen großen Bogen laufen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Cape Light hat den Film als DVD, Blu-ray und UHD im Mediabook veröffentlicht. Das Mediabook kommt mit einem ziemlich schicken Cover-Artwork daher und ist auch in gewohnt hochwertiger Qualität verarbeitet. Es handelt sich hier um ein mattes Cover-Finish, also es ist jetzt kein Hochglanz-Cover. Im Mediabook selbst befinden sich dann eine UHD und eine Blu-ray. Dazu gibt es eben ein mehrseitiges, ziemlich schick gestaltetes Booklet mit diesem Interview mit Frank Calhoun, das leider sehr entlarvt, was für ein Spinner der Regisseur geworden ist oder vielleicht auch schon immer war. Da habe ich mich doch zum ersten Mal gefragt, auch warum der Verleih, also Cape Light Pictures in diesem Fall, einen solchen Bullshit überhaupt abdruckt. Aber nun gut, die Bildqualität der UHD ist aus meiner Sicht als hervorragend zu bezeichnen. Tolle Schärfe, schicke Farben, allerdings wirkt der Film auch sehr digital und nutzt zum Beispiel keinen Filmgrain. Der Ton liegt auf Englisch und Deutsch als DTS-HD-Master vor und lässt sich auch Deutsch untertiteln. Extras liegen leider nicht vor, oder vielleicht ist es auch besser so. Der Film bekommt von mir 1 von 5 Sternen, die VE von Cape Light bekommt von mir 3 von 5 Sternen. Ja, jetzt ein bisschen was für unsere Hongkong-Freundinnen und Freunde. Shamrock Media hat den, ja, auch doch mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geratenen Film Dreaming the Reality, beziehungsweise bei uns bekannt als Blood Sister, aus dem Jahre 1991 rausgebracht. In Blood Sister geht es um eine erfahrene Auftragskillerin, die seit ihrer Kindheit zur perfekten Assassinin ausgebildet wurde und während eines Einsatzes in Thailand ihr Gedächtnis verliert. Sie gerät in die Obhut einer scharfsinnigen Ex-Polizistin und eines Kickboxers. Die ebenso tödliche Schwester der Attentäterin verfolgt sie, unsicher über ihre Absichten und ob sie sie töten soll. Ja, Blood Sister bzw. Dreaming the Reality ist ein Vertreter der letzten größeren Girls with Guns-Ära aus Hongkong und fährt mit Yukari Oshima, Moon Lee und Sibel Hu gleich drei absolute Publikumsfavoritinnen des Genres auf. Die ja, drei bezaubernden Schauspielerinnen bilden auch definitiv das Highlight des Films für mich. Allerdings ragt Sibel Hu mit ihrer ja, ganz eigenen Art nochmal deutlich heraus. Es ist ein absoluter Genuss, sie in Dreaming the Reality zu bestaunen. Ich komme mal direkt zu den misslungenen Dingen an Tony Lu Chun-Kus Actionfilm. Die Story ist im Grunde recht simpel, aber teilweise auch sehr langatmig und kompliziert erzählt. Bis die beiden maßgeblichen Handlungsstränge endlich zusammengeführt werden, vergehen satte 70 Minuten und das ist natürlich viel zu viel, vor allem in Anbetracht dessen, dass wir eben viel Zeit mit zwar gelungen inszenierten, für die Handlung aber größtenteils irrelevanten Kickbox-Kämpfen verbringen. Für die Story sollte man Dreaming the Reality also nicht gucken. Für die Hauptdarstellerinnen, einige Hongkong-Legenden wie Eddie Koh und die mal wieder großartigen Action-Szenen, Stunts und Choreografien, aber auf jeden Fall. Der Film geht dabei hart und blutig zur Sache und auch die Konsequenz hinsichtlich der Figurenschicksale hat mich doch positiv überrascht. So wurde der Film dann letztlich auch emotionaler, als ich es zunächst vermutet hatte. Das funktioniert hier doch alles ziemlich gut, obwohl das Genre eben zu dieser Zeit längst zu niedrig budgetierter Massenware wurde. Aber als Hongkong-Fan sollte man sich Blood Sister auf jeden Fall mal ansehen. Und wenn ihr gute Augen habt, könnt ihr sogar Metal-Legende Ronnie James Dio sehen. Der Film wurde in mehreren Mediabooks von Shamrock Media aufgelegt. Die Cover-Artworks sind dabei unterschiedlich schön, limitiert und nummeriert. Die Qualität des Mediabooks ist dabei eher als günstig produziert zu betrachten. Also das Booklet ist lediglich eingeklebt und die Verarbeitung des Ganzen eher wabbelig. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile schon, was ich damit meine. Wabbelig, also man kann so das so ein bisschen hin und her schieben und das wirkt einfach nicht so stabil und hochwertig verarbeitet, wie man das eben bei manchen anderen Labels kennt, zum Beispiel bei Nemdes Media oder bei Keyblade zum Beispiel. Oder bei Wicked Vision auch. Im Mediabook befindet sich dann ein von Christoph N. Kellerbach geschriebenes, umfangreiches Booklet, das auch reichlich bebildert ist. Inhaltlich liefern die Texte aber im Grunde nur ausformulierte Biografien von Cast und Crew ab. Viel mehr zu erfahren gibt es da eigentlich nicht. Kenner bekommen also keine neuen oder spannenden Informationen zum Film geliefert. Als Discs gibt es eine Blu-ray und eine DVD, auf der dann jeweils der Film enthalten ist. Der Film liegt dabei erstmals gänzlich ungeschnitten vor. Zuvor war der Film sowohl in Deutschland als auch in Hongkong nur geschnitten zu sehen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlichem Umfang. Die Bildqualität der Blu-ray ist dabei erstaunlich gelungen und ansehnlich. Die Tonspuren auf Deutsch, Englisch und Kantonesisch sind aber eher als zweckmäßig zu betrachten. Die deutsche Synchronfassung ist ebenfalls mittelmäßig, enthält aber witzigerweise die Stimme eines damals noch jungen Till Schweiger, der hier Ben Lam synchronisiert hat. Ben Lam ist auch für das einzige Extra der Scheibe zuständig. Es gibt hier ein Interview mit dem sympathischen Darsteller. Ansonsten lässt sich noch erwähnen, dass die Zuordnung von Rollennamen zu den Schauspielerinnen bei der Inhaltsangabe auf der Rückseite des Mediabooks nicht stimmt und das sollte eigentlich nicht passieren. Der Film bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen, die VÖ bekommt von mir 3 von 5 Sternen. Wir bleiben in Hongkong mit einem US-Import von Criterion. Die haben nämlich überraschenderweise das Double-Feature The Heroic Trio und Executioners aus dem Jahre 1993 auf UHD herausgebracht. Und das war echt schon eine ziemliche Überraschung. The Heroic Trio spielt in Hongkong im 21. Jahrhundert. Und es ist eine spektakuläre Entführungsserie, die die Stadt in Atem hält. Aber zwei kampferprobte Frauen, die sich markieren, sorry, die sich maskieren, um der Polizei im Hongkong der nahen Zukunft unerkannt zu Hilfe zu eilen, nehmen den Kampf mit einem bösen Geist auf, der schon 18 männliche Babys entführt hat. Bald stößt eine dritte Frau zu ihnen, die sich vom Einfluss des Geistes befreien und zudem unsichtbar machen kann. Ja, und The Heroic Trio ist ein ziemlich wilder Superheldinnen-Fantasy-Film, der sich irgendwie null nach den sonstigen Werken von Regisseur Johnny Toe anfühlt, aber dennoch überdurchschnittlich gelungen ist, was vor allem an der grandiosen Superstar-Besetzung liegt. Ich meine, Anita Mui ist dabei, Michelle Yeoh ist dabei, Maggie Chung ist dabei und alle in einem Film, und dann hast du noch Leute wie Anthony Wong in Nebenrollen. Also was will das Hongkong-Herz da noch mehr? Die Story ist ziemlich abgefahren, darauf muss man sich auch auf jeden Fall einlassen. Auch der Score nervt ziemlich doll, aber im Grunde macht der Film wirklich viel Spaß. Die Kampfszenen passen, die Atmosphäre stimmt und vor allem unsere drei Heldinnen, die rocken den Film richtig. Und ja, wem keine Drehbuchidee der Welt zu bescheuert ist, der sollte hier unbedingt mal reinschauen. Executioners ist die Fortsetzung und spielt natürlich auch wieder in der Zukunft. Und dort hat eine nukleare Katastrophe das gesamte Trinkwasser verschmutzt. Nur eine Firma hat noch brauchbares Wasser zu bieten und nutzt ihren dadurch erworbenen Reichtum und Macht dazu aus, um den Staat in ihre Gewalt zu bringen. Und zusammen mit einem boshaften General nutzt der Firmenchef ein verunstaltetes Monster als diese Macht, um das Volk zu unterdrücken. Ja, und Executioners ist das Back-to-Back gedrehte Sequel von Johnny Toes Heroic Trio. Und trotzdem fühlt sich der Film gänzlich anders an als sein Vorgänger. Zwar gibt es wieder die drei wundervollen Schauspielerinnen, Michelle Yeoh, Maggie Chung und Anita Mui, die ebenfalls wieder das absolute Highlight des Films darstellen. Allerdings werden diese diesmal in eine postnukleare Zukunftsdystopie versetzt. Und dort gibt es dann statt den Fantasy-Abenteuern aus The Heroic Trio mehr Politik und mehr Gesellschaftskritik. Angelehnt an das Tiananmen-Massaker und an den Bau eines Kernkraftwerkes in unmittelbarer Nähe zu Hongkong damals. Und das mündet letztlich in einer weniger humorvollen, dafür deutlich düsteren und ernsteren Gangart, sowohl erzählerisch als auch audiovisuell. Der Film mag nicht mehr ganz so unterhaltsam sein, hat mir aber dennoch überraschenderweise etwas besser gefallen als der erste Film. Er fühlt sich für mich etwas mutiger an, weniger albern, wenn auch nicht gänzlich rund. Leider nervt auch hier wieder der grauenvolle Score, der mich schon nach The Heroic Trio bis in meine Albträume verfolgt hat, aber nun gut. Ansonsten kann man nur sagen, also wenn man einen Film sieht mit Maggie Chung dort auch, ich weiß nicht, ob es je ein schöneres Wesen auf diesem Planeten gegeben hat als die 90er Jahre Maggie Chung. Als ich The Rock Trio in den UHD-Spieler gelegt habe, hat es mir dann echt die Schuhe ausgezogen. Also eine so tolle Bildqualität habe ich selten oder vielleicht gar noch nie bei einer Auflage einer Hongkong-Produktion gesehen. Eine tolle Schärfe, schöne Farben, wenn auch ein neueres Coloring im Vergleich zu früher. Und auch der zweite Teil des heroischen Trios kommt mit einer wunderbaren Bildqualität daher, die ich mir ja von nun an von allen Hongkong-Remastern wünschen würde. Hier fällt allerdings noch etwas mehr das neue Coloring auf, das dem Film einen dezenten Grünstich verleiht, aber wohl angeblich näher an der Intention des Regisseurs liegt. Die Edition von Criterion kommt mit drei Discs daher, eine Region-Free UHD mit beiden Filmen und je eine Blu-ray mit dem jeweiligen Film, die sind allerdings Region-locked. Was auch für die Extras gilt, die sich nur auf den Blu-rays befinden. Es liegen für beide Filme 4K-Restaurationen vor, abgetastet vom Original 35mm Negativ. Ja, die Bildqualität ist wie erwähnt bei beiden Filmen großartig, auch wenn sie nun noch mehr das Wirework der Action-Szenen offenbaren. Oder offenbart. HDR kommt bei dieser UHD nicht zum Einsatz, was allerdings kaum auffällt. Vermutlich wurde das Bild auch ein wenig mit Filtern glatt gezogen. Das Filmkorn ist aber dennoch erkennbar vorhanden. Der Ton ist erwartungsgemäß mittelmäßig. Ihr habt hier die Wahl zwischen Kantonesisch mit neu übersetzten englischen Untertiteln oder alternativ den englischen Dub, der sich aber irgendwie nicht so ganz rund für mich angefühlt hat. Als Extras gibt es ein Interview mit Anthony Wong und eines mit Sam Dagan, das ist ein Podcaster. Die Criterion Edition kommt mit einem neuen, sehr schicken Cover-Artwork daher. Dazu gibt es dann noch ein größeres Poster mit demselben Artwork und einem umfangreichen Essay von Beatrice Loaiza? Naja, gibt's auch auf der Rückseite des Posters. Der Film bekommt von mir bekommen von mir eine 3,5 von 5 und die VE von Criterion bekommt von mir 4 von 5 Sternen. Kommt er, wie gesagt, als Import aus den USA, ist allerdings nicht ganz billig. Etwas weniger erfreulich ist der Film The Haunting of the Queen Mary aus dem Jahre 2023, den Splendid Film im Mediabook, aber auch einzeln auf Blu-ray veröffentlicht hat. 1938, auf dem Luxusdampfer The Queen Mary schwelgen die Passagiere der ersten Klasse in opulentem Überfluss. Bis ein prunkvolles Abendessen an Halloween ein blutiges Ende nimmt, dessen Gewaltexzess bis heute nachhallt. 85 Jahre nach dieser unheilvollen Nacht begeben sich Anne und ihr Ex-Mann auf die Suche nach ihrem Sohn, der während einer Erkundungstour an Bord des Geisterschiffs spurlos verschwand. Getrieben von dem beklemmenden Gefühl, auf unerklärliche Weise mit der Queen Mary verbunden zu sein, stoßen die beiden immer tiefer in die Eingeweide des monströsen Ozeanriesen vor. Dessen stöhnende Stahlwände scheinen erfüllt vom Schmerz vergangener Tragödien. Im Herzen des schwimmenden Molochs lüften sie ein grauenvolles Geheimnis, das seit fast einem Jahrhundert gärt und darauf und drauf und dran ist, auszubrechen. Ja, ich sag mal so, wenn man etwas Positives über Haunting of the Queen Mary sagen will, wäre es zum Beispiel, fühlt sich an wie The Shining auf hoher See, verpackt in einer Mini-Staffel American Horror Story. Aber um ehrlich zu sein, wäre das in der Tat schon zu viel des Lobes, denn der Horror auf hoher See, was auch nur zur Hälfte stimmt, erreicht keinerlei Qualitäten der eben erwähnten Beispiele. Im Gegenteil, der Film von Gary Shaw ist sterbenslangweilig und mit knapp 2 Stunden auch viel zu lang. Eigentlich hätte den Beteiligten eigentlich spätestens im Editing auffallen müssen, dass dieses Projekt wirklich nur als Serie hätte funktionieren können. Aber man entschied sich eben für einen Film, der zwar eine interessante Grundprämisse hat und vor allem auch ein cooles Setting nutzt, ansonsten aber fast vollständig scheitert. Vor allem die Erzählstruktur mit 2 verschiedenen Zeitebenen steht der Queen Mary, wie ein Eisberg im Weg. Ohne erkennbaren Sinn springt die Handlung konfus hin und her. Man bekommt kaum ein Gefühl für das, was einem dort präsentiert wird, schon gar nicht für die Figuren, weder in der Vergangenheit noch in der Zeitebene der Gegenwart. Wenn es da mal schaurig werden soll, verlässt man sich dann auf klassische Jumpscares, aber im späteren Verlauf auch durchaus auf rohe Gewalt. Die Geschichte in der Vergangenheit ist dabei in jeglicher Hinsicht interessanter erzählt und auch interessanter gestaltet als ihr Pendant in der Gegenwart. Vor allem optisch kann der Film im Jahr 1938 deutlich mehr punkten. Schicke Farben, schöne Kulissen, das ist gar nicht so verkehrt gewesen. Damit einhergehend ist auch der hier stattfindende Slasher-Part etwas besser als das ewige Laufen durch das leere Museumsschiff im Gegenwartspart. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, gar keine 2. Zeitebene erst einzuführen. Aber letztendlich ist es auch relativ egal, denn der Film ist so oder so stinklangweilig. Auch das Setting entpuppt sich schnell als Rohrkrepierer, da nur wenige Szenen auf der echten Queen Mary gedreht wurden und viel mehr in Nachbauten oder mit Hilfe von schlechtem CGI. Das Gefühl, auf hoher See zu sein, und darauf hatte ich mich wirklich sehr gefreut, das kommt leider nie so richtig auf. Stattdessen versucht man mit konfusen Visuals von sinnbefreiten Schwarz-Weiß-Szenen bis zu einem kurzen Animationsclip irgendwie den Mut der Filmemacher zu beweisen. Und ja, mutig ist ein Projekt wie Haunting of the Queen Mary vielleicht, aber leider auch einschläfernd ohne Ende. Splendid Film hat Haunting of the Queen Mary mit dem Titel The Queen Mary auf Blu-ray, DVD und im Blu-ray Mediabook veröffentlicht. Ich habe mir in dem Fall für euch natürlich das Mediabook angesehen. Zunächst mal zum Mediabook selbst, das knappe 28 Euro kostet. Das ist in gewohnt mittelmäßiger Splendid-Qualität produziert, aber schon noch ordentlich, auch wenn die Teile durchaus etwas stabiler sein könnten. Das Covermotiv ist nett gewählt und es wurde auch mit Spotlack an diversen Stellen gearbeitet, was ich persönlich immer eigentlich ganz nett finde. Das Motiv auf der Rückseite hat mir dabei sogar noch etwas besser gefallen. Im Innenteil befindet sich ein 20-seitiges Booklet mit Texten von Martin Beck. Er beschäftigt sich ein wenig, aber aus meiner Sicht zu wenig mit dem Film selbst. Stattdessen gibt es einen Abriss über die Geschichte der echten Queen Mary. Schlecht ist es aber auch nicht. Das Booklet ist reichlich bebildert und man nutzt den Platz zum Teil für großflächige Filmplakate. Davon kann man, ja, halten, was man will. Wichtig für DVD-Gucker vielleicht, die gibt es ja auch noch, im Mediabook befindet sich als zweite Disc keine DVD, sondern Spindelware aus dem Splendid Back-Katalog. In diesem Fall hat man sich für den Film Winchester entschieden, den einfach da nochmal mit reinzupacken. Also wer den Film noch nicht hat, der bekommt also noch eine ganz nette Beigabe. Das kennen viele von euch sicherlich von den Mediabooks asiatischer Filme von Splendid, denen meistens ja dann noch ein älterer Titel als Bonusdisc beigelegt wurde. Zu Blu-ray selbst in aller Kürze vielleicht. Die Blu-ray-Qualität ist wirklich sehr gut. Vor allem die Szenen in der Vergangenheit profitieren davon. Wirklich schöne Farben, sehr gute Schärfe und auch der Sound kann da wirklich mithalten, auch wenn die Jumpscare-Momente vielleicht etwas zu laut abgemischt sind. Als Extras gibt es ein 7-minütiges Making-of und ein paar kurze Interviews mit Cast und Crew. Aufgrund der Qualität des Films empfehle ich euch, ja, auf eine Preissenkung der normalen Blu-ray zu warten oder euch eben den Film mal günstig auszuleihen. Er ist halt wirklich nicht besonders gut. Der Film bekommt von mir 1,5 von 5 Sternen, die VÖ von Splendid Film im Mediabook 3 von 5 Sternen. Ebenfalls von Splendid Film ist der koreanische Film A Man of Reason aus dem Jahre 2022 rausgekommen. Nach 10 Jahren aus dem Knast kommend erfährt Soo-yuk, dass er eine minderjährige Tochter hat. Um ihretwillen ein normales Leben zu führen, beschließt er, das Verbrechersyndikat zu verlassen, das er sein Zuhause nannte. Boss Ung-kuk, der auf Soo-yuks Freilassung gewartet hat, fühlt sich betrogen und befiehlt seiner rechten Hand Kang, ihn im Auge zu behalten. Kang hat aber ganz andere Pläne und hetzt Soo-yuk ein gnadenloses Attentäter-Duo auf den Hals. Diese Killer gehen auf ihre eigene brutale Weise auf die Jagd und schrecken nicht davor zurück, Soo-yuks Tochter ins Visier zu nehmen. Ja, mit A Man of Reason gibt Koreas Schauspielstar Jung Woo-sung sein Regiedebüt, lässt sich dabei aber nicht nehmen, in dem Action-Thriller trotzdem die Hauptrolle zu übernehmen. Der bei uns als A Man of Reason veröffentlichte Film macht prinzipiell wenig bis gar nichts falsch, ragt aber in der Breite an, ja, hochwertigen koreanischen Kinoproduktionen der letzten Jahre ja auch nicht besonders heraus. Woo-sung hat zu wenig zu erzählen in seiner ziemlich stereotypischen Geschichte. Was jedoch positiv auffällt, sind die durchaus positiven Vibes in seiner ansonsten düsteren und harten Story. Vor allem die erinnerungswürdigen Hauptfiguren sorgen für dieses Gefühl. Das war doch mal, ja, doch was anderes. Ansonsten tritt der Film etwas zu oft auf die Bremse und auch die Action-Szenen sind jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber es muss ja auch nicht immer sein. Größtes Highlight des Films ist tatsächlich der Ohrwurm, den man anschließend vom Song Somebody That I Used To Know hat. Splendid Film hat den koreanischen Action-Thriller direkt im Keepcase veröffentlicht. Es liegt auch im Wendecover vor. Die Bild- und Tonqualität würde ich als durchschnittlich gut bezeichnen. Es liegen sowohl die deutsche als auch die koreanische Sprachausgabe in DTS 5.1 HD Master vor. Der Film ist auf Deutsch und Niederländisch untertitelbar. Als Extras gibt es immerhin gleich 3 Featuretten, die aber insgesamt gerade mal 5 Minuten eurer Zeit in Anspruch nehmen. Der Film kostet aktuell 15 Euro. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VÖ von Splendid Film ebenfalls 3 von 5 Sternen. Einen Martial Arts Action Klopper aus der zweiten Reihe hat Shamrock Media mit Blood Fist aus dem Jahre 1989 veröffentlicht. In dem Film kriegt Jack Rafe plötzlich einen Anruf, der ihm mitteilt, dass sein Bruder tot sei. Sein Bruder soll in Manila, auf den Philippinen, tot aufgefunden worden sein. Daraufhin fliegt Jake nach Manila. Dort findet er heraus, dass sein Bruder beim Turnier mitgemacht hat und jemanden während eines Kampfes getötet hat. Der Mörder von Jakes Bruder soll jetzt angeblich mitkämpfen. Als Tage später das Turnier wieder von neuem beginnt, nimmt Jake teil und hofft so, den Mörder seines Bruders zu finden. Ja, Blood Fist ist der erste Teil der 9 Filme umfassenden, allerdings mit Ausnahme der ersten 2 Filme, komplett inkohärenten Martial Arts Reihe mit Don the Dragon Wilson, der damals in den Augen vom berühmt-berüchtigten und legendären Produzenten Roger Corman das Zeug hatte, zum neuen Actionstar zu werden, was sich allerdings ziemlich schnell als Irrtum herausstellen sollte. Bloodfist ist ein ziemlich freches Rip-Off aus den Jean-Claude Van Damme-Hits Bloodsport und Kickboxer. Im Grunde wurden hier fast alle Story-Parts dieser Klassiker in einen großen Topf geworfen. Das Kampfsportturnier, das bis zum Tode geführt wird, der tote Bruder, der neue Buddy, der vom Antagonisten im Ring fast zu Tode geprügelt wird, das blonde Love Interest und ein kleiner Krimi-Sideplot. Einige Szenen wurden dabei fast 1:1 kopiert und trotzdem erreicht Bloodfist nicht mal im Ansatz die Qualität der genannten Vorbilder, was aber nicht heißen soll, dass Don Wilsons Ausflug auf die Philippinen ein kompletter Rohrkrepierer ist. Ich rechne Bloodfist auf jeden Fall an, dass er den Weg über die ziemlich harte Gewaltdarstellung gegangen ist. Also hier fliegt wirklich reichlich Blut auf die Ringmatte. Zudem gibt es mal eine andere Kulisse als Hongkong für ein solches Kumite. Die Sets in der Natur und im Ring sind dabei sehr ansehnlich. Es wurde sogar an einem aktiven Vulkan gedreht, was für ein paar echt coole, wenn auch gefährliche Shots sorgte. Leider merkt man im Film dann in anderen Szenen, vor allem in von Dialogen bestimmten Innenraumszenen an, dass das Budget doch ziemlich niedrig war. Das ist echt schade, weil man Bloodfist auch ansieht, dass er richtig gut sein könnte, wenn man ihn ordentlich ausproduziert hätte. So mangelt es aber zum Beispiel auch an guter Musik, die ja ein elementarer Bestandteil eines guten Martial-Arts-Films dieser Zeit war. Außerdem funktioniert weder die Love Story, die wohl nur zur Präsentation nackter Tatsachen diente, noch fühlt sich der Film trotz der kurzen Laufzeit wirklich kurzweilig an. So richtig los geht es erst nach der Hälfte des Films. Lob aber für die durchaus hitzige und stimmungsvolle Atmosphäre, die bei den leider nur durchschnittlich choreografierten Kämpfen aufkommt. Es sind genug Statisten vorhanden und auch die Kampfarena sieht echt cool aus. Martial Arts Fans der klassischen späten 80er und frühen 90er können hier auf jeden Fall mal reinschauen und ein ordentliches Rip-Off ihrer Lieblinge zu sehen. Also um ein ordentliches Rip-Off ihrer Lieblinge zu sehen zu bekommen. Aber dabei bitte nicht zu viel erwarten. Shamrock Media hat diesen zuletzt schwer erhältlichen und nun endlich in HD verfügbaren Klopper direkt im Scanovo Keepcase veröffentlicht. Dieses liefert auch ein schickes Cover-Artwork ab, das auch als Wendecover vorliegt. Die Blu-ray selbst ist minimalistisch gehalten. Erwartungsgemäß ist die Bildqualität während der Opening Credits noch eher in gruseligen Gefilden unterwegs, bewegt sich aber dann anschließend auf einem überraschend ansehnlichen Niveau, würde ich sagen. Das habe ich tatsächlich schlechter erwartet und auch schon schlechter gesehen. Die Tonspuren liegen auf Deutsch und auf Englisch vor. Ich empfehle hier tatsächlich mal die deutsche Synchro, weil der O-Ton ja irgendwie seltsam klingt und auch das teilweise miese Schauspiel dadurch noch mehr zur Geltung kommt. Beide Tonspuren lassen sich auch untertiteln auf Deutsch und Englisch. Abgesehen von ein paar Trailern liegen keinerlei Extras vor. Was gemessen am hohen Preis von knapp 22 Euro, ich würde sagen, ich empfehle den Kauf nur an Sammler solcher Filme, also an knallharte 80er, 90er Jahre Martial Arts Fans. Für Blindkäufer ist es auf jeden Fall nichts. Der Film bekommt von mir 2,5 von 5 und die VÖ von Shamrock Media ebenfalls 2,5 von 5. Dann habe ich mir einen Film angesehen, der heißt Lord of Misrule. Der kam bisher nur in England raus, habe ich mir auch von dort importiert. Ist aber ein Film aus dem Jahre 2023 und in dem Film geht es um Rebecca Holland. Die hat vor kurzem das Amt der Pfarrerin einer Kleinstadt übernommen. Als ihre junge Tochter Grace auf dem örtlichen Erntedankfest verschwindet, beginnt eine verzweifelte Suche. Je näher sie der Suche nach Grace kommen, desto mehr Geheimnisse aus der dunklen Vergangenheit der Stadt kommen ans Licht. Bald muss Rebecca entscheiden, wie viel sie zu Opfern bereit ist, um ihre Tochter aus den Fängen des Bösen zu befreien. So ist nun mal das Leben auf dem Land, würde ich sagen. Jeder, der in einem Dorf aufgewachsen ist oder noch heute dort lebt, der weiß genau, wovon in Lord of Misrule gesprochen wird. Nicht Spaß beiseite. Also Lord of Misrule ist ein prinzipiell ziemlich generischer Folk-Horror-Film mit wenigen Highlights und wenigen frischen Ideen. Und ja, der Film ist auch wirklich extrem langsam und schleppend erzählt. Dafür ist der Film... Ja, vor allem durch Tupins Middleton und dem stets großartigen Ralph Ineson top gespielt. Und nachdem Regisseur William Brent Bell schon so einige Verbrechen am Horrorfilm begangen hat, ist seine Inszenierung hier dann doch wirklich gut. Die Stilmittel passen, die Bilder sind ausdrucksstark und auch die Soundkulisse verfehlt hier ihre Wirkung nicht. In Sachen Ausstattung, Production Value und Co. überzeugt Lord of Misrule eigentlich auf ganzer Linie. Und bis zur Enthüllung des Mysteriums funktioniert eigentlich auch der langsame Aufbau. Der Payoff konnte da für mich aber nicht mithalten. Am Ende hat man das alles schon mal so oder ähnlich gesehen, oft dann eben besser als hier. Aber wirklich schlecht ist Bells Film nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe den Film aus England, wie gesagt, als Blu-ray importiert für umgerechnet 15 Euro. Der Film wurde dort von Signature Entertainment im Simblim Keepcase aufgelegt. Ja, besonders viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Die Bildqualität schwankt zwischen Mittelmaß und ganz gut. Der Sound erfüllt seinen Zweck mit seiner 5.1 DTS HD Master Tonspur mehr als ordentlich. Der Film liegt allerdings nur mit einer englischen Tonspur vor, die sich jedoch auf Englisch untertiteln lässt. Ärgerlich an dieser Stelle, muss ich sagen, war, dass beim Start der Disc gleich mehrere nicht skippbare Trailer laufen. Das sollte eigentlich im Jahre 2024 definitiv nicht mehr passieren. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VÖ 2,5 von 5 Sternen. Weiter geht's wieder mit einem Film aus den 80er Jahren, der weitestgehend unbekannt ist. Der heißt The Inner Leaders oder auf Deutsch auch City Commando. Und der wurde im Mediabook oder in mehreren Mediabook-Editionen von Access Entertainment aufgelegt. In Atlanta gibt es kein Gesetz mehr. Aggressive Jugendbanden regieren mit Gewalt und Brutalität. Und wer sich ihnen in den Weg stellt, wird grausam eliminiert. Niemand ist mehr sicher und hinter jeder Ecke kann der Tod lauern. Als die kriminellen Gangs aber einen verkrüppelten Veteranen ermorden, sind sie zu weit gegangen. Bill, Woody, Ray und Garrett sind ausgebildete Einzelkämpfer, durchtrainiert, knallhart und bis an die Zähne bewaffnet. In Vietnam haben sie gelernt, zu töten, um zu überleben. Jetzt sind sie bereit, Atlanta von diesem gnadenlosen Terror zu befreien. Sie kennen die Gefahr und das Risiko. Sie wissen, dass ihre Mission tödlich enden kann, aber für Recht und Ordnung ist ihnen kein Preis zu hoch. Das City-Kommando nimmt den Kampf auf. Ja, The Annihilators bzw. City Commando ist eine Mischung aus dem A-Team und Death Wish 3 von Silent Night, Deadly Night, Regisseur Charles E. Sellier Jr. Der Film war günstig und sieht auch genauso günstig aus. Es gibt wenig Schauplätze. Wir sehen Schauspieler aus der dritten oder vierten Reihe und wirklich bescheiden choreografierte Ballereien und Kloppereien. Cool ist hier eigentlich gar nichts, weder unsere vor allem optisch biederen Protagonisten als auch das nichtssagende Lumpenpack auf der Gegenseite. Zum Glück ist der Vigilante-Action-Thriller auf die notwendigsten Dinge runtergebrochen und sorgt vor allem deshalb und trotz aller Schwächen dann für prächtige Unterhaltung und Spaß. Und gerade weil das alles so blöd ist und vom Opening, das uns eigentlich Vietnam zeigen soll und super krasse Soldaten, stattdessen aber eher dann bescheiden ausgestattete Wiesenballereien in Wisconsin präsentiert, bis zum Oberschurken mit furchtbarer Frisur und Flammenwerfer, das muss man einfach lieben. Und zu meiner Überraschung war der Spaß dann auch noch ziemlich blutig, inklusive Shuriken-Wurfsterne in den Hinterkopf. Also kann man schon mal machen. Access Entertainment hat das City Commando in unterschiedlich nummerierten und limitierten Mediabooks auf den Markt geworfen. Eines auf 333 Stück, eines auf 222 Stück und eines auf 111 Exemplare limitiert. Mir persönlich hat die 222er Variante B am besten gefallen. Auch wenn das Artwork einen deutlich spektakuläreren Film suggeriert, als es dann tatsächlich der Fall ist. Die Mediabooks sind hochwertig verarbeitet, da kann man nichts sagen. Und sie bieten auch ein eingenähtes Booklet mit Texten von Thorsten Harnisch über Selbstjustiz und Vigilantenfilme. Das ist durchaus lesenswert und auch schick bebildert. Im Mediabook liegt sowohl eine Blu-ray als auch eine DVD vor. Soweit ich weiß, liegt der Film hier erstmals auf HD vor oder in HD vor, weltweit. Die Bildqualität ist aus meiner Sicht sehr ordentlich für eine solche Billig-DTV-Produktion aus der damaligen Zeit. Die Tonspuren liegen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch nur in 1.0 Mono vor. Die deutsche Synchronfassung ist allerdings gelungen und bietet auch zahlreiche bekannte Stimmen zu hören. Als Extras haben sich Trailer und ein ziemlich egaler alternativer Vorspann der alten VHS-Edition auf die Disc geschlichen. Der Film The Annihilators bekommt von mir eine 3 von 5 und das Mediabook von Access Entertainment auch eine 3 von 5. Und ich weiß nicht, warum ich The Annihilator immer wie Arnold Schwarzenegger ausspreche. machen wir weiter mit dem Film All Fun and Games aus dem Jahre 2023, den Leonine im Keep Case veröffentlicht hat. In dem Film geht es um Jonah, das jüngste von vier Kindern, das ein Messer, das es im Wald gefunden hat, mit nach Hause bringt zu seinen drei Geschwistern. Und aus Versehen setzt er dabei einen uralten Dämon frei, der sofort von seinem ältesten Bruder Markus Besitz ergreift. Unter dem Einfluss des Dämons zwingt Markus seine Geschwister und deren Freunde, tödliche Versionen von Kinderspielen zu spielen, bei denen es keine Gewinner gibt, sondern nur Überlebende. Ich habe in dem Film aufgrund der interessanten Besetzung mit Asia Butterfield und mit Natalia Dyer, kennt ihr vielleicht aus Stranger Things, nur deshalb habe ich mir den Film eigentlich angesehen. Anhand der schlechten Kritiken war ich allerdings auch vorgewarnt und die Befürchtungen haben sich alle bestätigt. All Fun and Games klaut seine Ideen nicht nur an allen Ecken und Enden der Horrorfilmgeschichte zusammen, sondern ist auch noch handwerklich ziemlich daneben. Das Editing, die Bildeffekte, das erinnert stark an 2000er Filme, wie den hier im Podcast besprochenen Film Stay Alive zum Beispiel. Und das ist nun wahrlich kein Kompliment. Und auch die Schauspielleistungen schließen sich dem niedrigen Niveau an. Mein Hauptproblem mit All Fun and Games ist aber, dass er seine Grundprämisse und seine Idee gar nicht konsequent ausspielt, sondern immer in der denkbar unspektakulärsten und langweiligsten Art und Weise. Da denkst du halt, okay, sie machen ein Kinderspiel und das jetzt in der Horrorvision, aber es sind halt wirklich die lähmsten Sachen wie Versteckspielen oder sowas. Also das ist dann halt echt nix. Aus irgendeinem Grund scheint der Film in Deutschland irgendwie eine längere Version bekommen zu haben. Statt der überall angegebenen 77 Minuten habe ich auf der Blu-ray eine 96-minütige Version gesehen. Wer dazu mehr sagen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier der Ultra-Boring-Cut war, den ich gesehen habe, den man hier veröffentlicht hat, oder was, oder ob diese 77 Minuten, die online überall stehen, falsch sind. Die Qualität der Blu-ray ist ansonsten weitestgehend in Ordnung. Die Bildqualität ist ganz gut und auch der Ton ist ordentlich. Extras liegen wie zuletzt häufig keine vor. Aber immerhin hat man uns ein Wendecover spendiert. Es reicht jedoch aus, würde ich sagen, sich den Film, wenn man denn überhaupt Interesse hat, mal digital auszuleihen. Ich persönlich rate dringend davon ab, für den Film und die VÖ die aktuell veranschlagten 15 Euro auszugeben. Der Film bekommt von mir 1,5 von 5 Sternen und die VÖ 2,5 von 5 Sternen. Vor wenigen Monaten noch im Kino, jetzt schon im Heimkino, Universal Pictures hat den 2024er Blumhouse-Film Night Swim bereits rausgebracht. In Night Swim spielt Wyatt Russell einen ehemaligen Major League Baseball-Spieler, der durch eine Krankheit in den Vorruhestand gezwungen wird und mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in ein neues Haus zieht. Das neue Anwesen hat einen Swimmingpool im Garten, aber ein tiefes Geheimnis kommt ans Licht und entfesselt eine bösartige Kraft, durch die die Familie in einen unentrinnbaren Sog des Schreckens hineingezogen wird. Ja, manchmal sollte man sich bei Blumhouse vielleicht doch fragen, welche Projekte man aufgrund irgendwelcher Kurzfilme dann in Spielfilmproduktionen gibt. Also Night Swim ist halt ein weiteres Beispiel dafür. Ja, keine Ahnung, was war hier die Idee? Hey Leute, wie wäre es, wenn es einen gruseligen Swimmingpool gibt? Ja, und das war jetzt alles als Idee, was dort zur Verfügung stand. Keine Ahnung, denn der Rest des Films fühlt sich zu 95% wie ein modernes Remake des modernen Remakes von Amityville Horror an. Die Story ist völlig generisch, völlig unoriginell. Horror ist hier komplett auf Sparflamme und kommt eigentlich kaum bis gar nicht vor. Es gibt ein paar wenige ganz nette Segmente, die allerdings durch schwache Effekte wieder zerstört werden. Als Horrorfilm scheitert Night Swim für mich gänzlich. Als kleine Familiengeschichte mit ein wenig lockerem Drama und etwas Tragik langweilt Night Swim zumindest nicht durchgängig, was auch an der immerhin gut aufgelegten Besetzung liegen mag. Das ist ein Film, bei dem man sich ausschließlich aufgrund der Beteiligung von Blumhouse und deren Bekanntheitsgrad erhofft hat, irgendwie Geld an der Kinokasse zu machen. Und das nervt. Horrorfans gehören wohl zu den treuesten Filmfans überhaupt. Also gebt den Leuten bitte auch vernünftige Filme und nicht solche Abzockstreifen. Universal Pictures hat den Film im gewöhnlichen Keepcase zum Preis von 15 Euro veröffentlicht. Die Blu-ray kommt mit einem Wendecover daher und die Bildqualität, ja, ist durchaus gelungen und kommt sehr natürlich und doch erstaunlich filmisch daher. Die Tonspur würde ich sogar noch etwas höher einstufen. Die hat eine schöne Dynamik, ordentlich Wumms und zahlreiche Soundeffekte nutzen das Heimkino auch aus. Immerhin liegen hier sowohl die deutsche Synchro als auch der O-Ton als 7.1 HD-Ton vor. Überraschenderweise gibt es sogar mehrere kurze Featuretten als Extras. Das ist schon mehr, als ich heutzutage erwarte. Aufgrund der Qualität des Films empfehle ich dennoch keinen Kauf. Der Film bekommt von mir 2 von 5 Sternen, die VÖ 3,5 von 5 Sternen. Kleiner Hinweis noch, im Ausland ist der Film auch als UHD käuflich erwerblich. Ja, dann gibt's was Neues für die Mitglieder des Team Sydney Sweeney, Team Sydney Sweeneys. Und zwar hat Play On Pictures den, ja, jetzt gar nicht so groß bekannt gewordenen Film Reality aus dem Jahre 2023 fürs Heimkino rausgemacht. Und der Film spielt an einem Samstagnachmittag im Juni 2017, an dem Reality Winner, eine 25-jährige Sprachwissenschaftlerin, in ihrem Haus in Georgia vom FBI aufgesucht wird. Ein kryptisches Gespräch beginnt und erst langsam stellt sich heraus, was die Beamten von Reality wollen. Sie soll Informationen über die russische Beeinflussung der US-Wahlen an eine Zeitung weitergegeben haben. Die oberflächliche Unterhaltung entwickelt sich zu einem immer bedrohlicheren Kreuzverhör und mit jeder Frage gerät das Leben der jungen Frau ein Stück mehr aus den Fugen. Ja, und Reality ist zum einen eine wahre Geschichte und zum anderen ist es ein Kammerspiel, dessen Spannungskurve sehr dynamisch nach oben verläuft. Also während der Film zunächst sehr trocken und unspektakulär daherkommt, zieht er gerade daraus im weiteren Verlauf aus meiner Sicht seine Stärken. Denn der Fokus liegt einzig und allein auf dem spannenden Verhörtrio. Also die beiden Beamten und Reality Winner. Und wie dann Aussagen zum Boomerang werden, wie jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, wie die Psyche versagt in solchen Drucksituationen, all das beschäftigt Reality und der protokolliert das alles sehr minutiös. Und im Normalfall würde man daraus wohl keinen Film machen, sondern eher nur einen Teil einer größeren Geschichte. Aber es funktioniert hier komplett tatsächlich. Gerade wenn man die wahre Geschichte dahinter nicht kennt, wirkt der Film für mich nochmal besser. Sydney Sweeney zeigt mit ihrer Performance als Reality-Winner, dass sie auch in anspruchsvollen Filmen und Rollen überzeugen kann. Und letztendlich zeigt der Film auch, dass man nicht immer so ausgefeilte Drehbücher benötigt. Manchmal reicht es, ein Gesprächsprotokoll zu verfilmen, um für den maximalen Effekt zu sorgen. Auch wenn man die Wurzeln aus dem Theaterstück, das es auch gibt zu Reality, spätestens ab Beginn des tatsächlichen Verhörs dann auch merkt. Pleon Pictures hat Reality im Keepcase rausgebracht für knapp 16 Euro als Startpreis. Der Film ist audiovisuell relativ simpel gehalten und verfolgt eher einen dokumentarischen Stil. Die Bildqualität ist unter Berücksichtigung dieser Umstände als ordentlich zu bezeichnen. Die DTS-HD-Master-Tonspuren auf Deutsch und Englisch sind dagegen eher zweckmäßig. Der Film lässt sich zudem auf Deutsch untertiteln. Als Extras gibt es neben einem Wendecover einen kürzeren Making-of-Clip. Ja, weiß ich nicht, ob man da mehr dazu gebraucht hätte. Vielleicht schon, vielleicht ein bisschen den wahren Hintergrund hätte man irgendwie beleuchten können in so einem Spezial. Aber nun gut, der Film ist echt gut und er lohnt sich auch gesehen zu werden. Wer den Film jetzt nicht zwangsläufig im Regal braucht, greift dann aber vielleicht besser zur digitalen Leihe, da die physische Version eigentlich keinerlei wirklichen Mehrwert bietet. Der Film bekommt von mir 4 von 5 Sternen, die VÖ von Play On Pictures bekommt von mir 3 von 5 Sternen. Zu guter Letzt schauen wir auf die Play-On Pictures-Veröffentlichung von Children of the Corn, der Neuauflage aus dem Jahre 2020 von Kurt Wimmer. Der Film wurde nämlich überraschenderweise direkt sogar auf UHD veröffentlicht von Play-On Pictures und das habe ich mir natürlich für euch angesehen. In dem Film geht es um die 12-jährige Waise Eden, die auf mysteriöse Weise als einzige einen Amoklauf in einem Waisenhaus überlebt hat. Im nahegelegenen Maisfeld, das Eden als Versteck diente, ergreift eine finstere Macht Besitz von ihr und zusammen mit den anderen Kindern ihres Ortes formt sie einen diabolischen Kult. Als die nach diversen Missernten verzweifelten Farmer den Verkauf ihrer Felder beschließen, ziehen sie sich damit den Zorn Edens zu. Die Kinder beginnen, alle Erwachsenen zu töten, um sie dem Maisgott zu opfern. Nur das Mädchen Bo stellt sich unerschrocken der kindlichen Mörderbande in den Weg. Ja, ist also nun doch noch der neueste Erguss aus der furchtbaren Children of the Corn-Reihe. Aus meiner Sicht furchtbar, ne? Und es ist natürlich mal wieder ein Neuanfang, dieses Mal unter der Leitung von Kurt Wimmer, der immerhin Equilibrium in seiner Vita hat, aber leider auch Filme wie Ultraviolet. Und im Prinzip verhält sich auch sein Children of the Corn-Corona-Film so. Manchmal ist es erstaunlich nett, so ist das sicherlich der am besten aussehendste Film des Franchises nach dem Original. Da war ich auch ein bisschen erstaunt. Das sah echt filmisch und routiniert gefilmt aus. Zudem baut der Film durchaus eine gewisse Spannung auf, weil er eben nicht den monothematischen Mustern der bisherigen Filme folgt. Es gibt kein Paar, das irgendwie im Kornfeld strandet und von den Kids im Maisfeld gejagt wird. Stattdessen mutiert der Film sogar zu einem Creature-Feature, auch wenn dieses dank schlechter CGI-Anlagen nur bedingt funktionieren kann. Das Viech im Film, also der hinter den Reihen geht, der sieht eher aus wie eine Asylum-Variante von Groot von den Guardians of the Galaxy. Aber es gibt auch ordentlich handgemachte Make-up-Effekte und dieser Film ist vermutlich, ja, vielleicht sogar sicherlich der brutalste und blutigste Film der Reihe. Also so weit, so gut. Leider ist das Drehbuch des Films, gelinde gesagt, eine absolute Katastrophe. Die Dialoge sind fürchterlich künstlich und unauthentisch geschrieben und noch schlimmer vom Cast dargestellt. Zudem enthält der Film ein paar der schlimmsten Szenen, die ich je in einem Horrorfilm gesehen habe. Im Mittelteil ist der Film zudem sehr talky, was für Horror ja selten gut ist, zumindest für diese Art Horror. Und ohnehin ist die ganze Erzählstruktur sehr lückenhaft und lässt viel darüber rätseln, was hier eigentlich wo und wann stattgefunden hat. Auch nicht gerade förderlich. Die Reihe begeht also immer und immer wieder dieselben Fehler, aber auch nicht alle. So ist die von Lena Campouris gespielte Hauptfigur ein echter Gewinn für den Film und auch die von Kate Moyer getragene Antagonistin überzeugt mit ihrer Ambivalenz. Die niedrigen Wertungen haben mich am Ende dann doch etwas irritiert. Natürlich war die Reihe von Beginn an ziemlich schlecht und sie wird es vermutlich auch immer bleiben, aber man muss als Zuschauer schon so viel Kacke ertragen im Maisfeld und hinter den Reihen, dass der Film hier schon fast für mich positiv herausgestochen ist. Wie gesagt, kann man am Ende auch scheiße finden, aber für mich war es zusammen mit Teil 4 und mit Children of the Corn Runaway der bisher guckbarste und unterhaltsamste Film, der den Titel Children of the Corn trägt. Ja, wie gesagt, überraschend hat Pleon Pictures den Film in Deutschland nicht nur auf DVD und Blu-ray veröffentlicht, sondern offenbar weltexklusiv auch als UHD. Und das musste ich mir natürlich genauer ansehen. In dem Cube-Case befindet sich neben der UHD auch eine Blu-ray, die ich persönlich jetzt nicht gebraucht hätte. Und leider hat man sich deswegen auch wenig Platz sparen für eines der breiten Keepcases entschieden, die ich immer nicht so schön finde. Seltsamerweise ist auch der Cover-Einleger etwas zu kurz geraten, aber immerhin kommt dieser mit einem Wendecover daher. Ich kann hier tatsächlich fast ausschließlich positive Dinge vermelden. Die Bildqualität ist wirklich sehr, sehr gut, sehr detailliert, sehr scharf. Das trotz einiger vom Regisseur gewollter Stilmittel ist es wirklich eine sehr, sehr gute Präsenz auf dem Fernseher, auch der Schwarzwert ist schön kräftig, da kann man echt nicht meckern und die Tonspuren im DTS HD Master 7.1 Format auf Englisch und Deutsch, die agieren auch situationsbedingt. Also in den Dialogszenen geht da wenig, aber vor allem im actionreicheren Showdown spielt die Scheibe den Sound dann auch richtig gut aus. Und on top gibt es dann noch ein 6,5-minütiges Making-of, das aber eher einer reinen Promo-Featurette der Marke Jeder lobt jeden für alles gleicht. Ne? Aber trotzdem schön, dass Pleon Pictures das mit auf die Disc gepackt hat. Die UHD wird aktuell für 30 Euro verkauft, was ich doch für einen DTV-Titel ohne Sonderverpackung deutlich zu teuer finde. Der Film bekommt von mir 2,5 von 5 Sternen und die VÖ bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen. Und das soll es für heute gewesen sein. Heute ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar Tipps mitgenommen oder ich habe euch vor irgendeiner miesen Kaufentscheidung bewahrt, wie dem auch sei. Gebt mir gerne Feedback, schreibt was in die Kommentare. In der nächsten Episode gibt es dann einige Kracher-Veröffentlichungen zu besprechen. Wie gesagt, wir schauen uns auf jeden Fall auch alle James Cameron UHD-Veröffentlichungen der letzten Zeit an. Und das wird, glaube ich, ziemlich strittig. Also von daher, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons und Recent Scares. Ciao, ciao.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.